Hallo und herzlich willkommen zu Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin Madita und ich habe gleich 4 GästInnen zu Gast, die mir berichten werden von einem Fall, von dem ihr vielleicht schon mal in der ein oder anderen Schlagzeile gelesen habt. Das Thema ist sehr aktuell und für mich persönlich auch sehr erschreckend. Es ist in Wiesbaden passiert, dass 4 Paare aufgrund ihrer Homosexualität beim Adoptionsverfahren diskriminiert wurden. Und wie das genau vonstatten ging, das werden uns gleich 2 der 4 Paare hier im Podcast sehr ausführlich erzählen. Hört es euch gerne an, hört es auch gerne bis zum Schluss, denn ich kann schon mal versprechen, so schlimm die Geschichte auch ist, es gibt einen schönen Ausblick und eine positive Perspektive. Also hört euch gerne die Folge mit den 4 und mit mir an und gebt mir auch gerne Feedback und folgt mir auf Instagram. Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben ist mein Account. Und vergesst bitte nicht jede positive Bewertung bei Spotify und Co. Und jedes Teilen dieses Podcasts ist für mich sehr wichtig, um dieses Projekt weiterhin so fortführen zu können. Also bitte lasst ein paar Sterne da. Da freue ich mich wie Bolle. Und jetzt freue ich mich aber auf die Gästinnen, die ich euch gerade schon angekündigt habe. Podcastbühne frei für Jessie, Rebecca, Michael und Florian.
Hallo Mama! Hallo Mami!
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der queere Familienpodcast.
Ihr Lieben, wir sind heute in großer Runde hier zum Podcast aufnehmen verabredet. Ich blicke in 4 menschliche Gesichter und in ein Katzengesicht. Meine Katze hat sich nämlich hier im Podcast-Studio eingenistet. Die war nicht zu überzeugen, diesen Raum wieder zu verlassen. Also wenn es zwischendurch bei euch zu Hause, liebe HörerInnen, miaut, dann wisst ihr, das ist Malibu und nicht Madita. Also fühlt euch bitte nicht gestört, aber ich blicke auch in 4 Gesichter, die ich heute zum allerersten Mal sehe und ihr könnt sie gar nicht sehen, aber ihr könnt sie hören und weil ihr sie auch nicht kennt, würde ich die 4 sich einfach mal ganz kurz selbst vorstellen lassen und ich würde gerne anfangen mit Michael und Florian. Ihr 2, erstmal herzlich willkommen bei Gay Mom Talking. Was müssen wir denn über euch so wissen? 2, 3 Fakten über Michael und Florian.
Ich fange einfach mal an. Also erst einmal danke, dass wir dabei sein dürfen. Ich bin der Michael, bin 38 Jahre jung und vom Beruf her bin ich Biologe, arbeite unter anderem auch im Senckenberg und Zoo Frankfurt und bin mit Florian seit etwa 11 bis 12 Jahren. Ich bin so schlecht in Mathe.
11.
Genau. Und da übergebe ich einfach dann mal ihm das Wort.
Genau. Also ich bin der Florian, bin 32 Jahre alt, bin momentan in meiner Masterarbeit noch bis Mitte des Jahres Richtung Sommerferien, arbeite nebenberuflich noch in einer Stiftung und gebe Nachhilfe mit Sozialkompetenzen. Also wir kennen uns jetzt schon seit, ich glaube, 12 Jahren, sind aber schon seit 11 Jahren ein Paar.
Okay, haben wir das auch nochmal korrigiert, ne? Also du bist in Mathe besser als der Michael offenbar. Oder in so Beziehungssachen, so wie lange man so, weißt du, den Jahrestag und sowas?
Also den Jahrestag wissen wir beide.
Okay, ihr 2, vielen Dank. Dann schwenken wir mal rüber zu Jessie und Rebecca. Was müssen wir denn über euch wissen?
Ich bin die Rebecca, ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite als Erzieherin im Kindergarten. Und wir beide sind jetzt seit fast 7 Jahren ein Paar und genau.
Seit 2 Jahren fast verheiratet.
Genau.
Auch immer schön zu erwähnen.
Genau, seit fast 2 Jahren verheiratet und leben hier in Wiesbaden zusammen.
Genau, und ich bin die Jessie, ich bin 31 Jahre geworden und arbeite bei Edeka als Käsefachverkäuferin. Ja, das finden die Leute auch immer ziemlich cool, deswegen erwähne ich immer, dass es Käse ist und nicht einfach nur in Anführungsstrichen Verkäuferin, weil Käse finden irgendwie alle immer ziemlich cool.
Ja.
Okay, jetzt wissen wir alles, was wir über euch wissen müssen. Bis auf die eine Tatsache, die euch 4 verbindet, nämlich, dass ihr einen großen Wunsch habt und euch diesen Wunsch auch erfüllen wolltet oder noch wollt, nämlich den Kinderwunsch und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Ihr habt euch für eine Adoption entschieden? Also ihr wolltet gerne ein Kind adoptieren, einem Kind ein Zuhause geben und das finde ich generell ja immer ganz großartig, war aber bei euch nicht so ganz einfach oder ist es immer noch nicht? Vielleicht kann einer oder eine von euch mal erzählen, wie normalerweise so ein Adoptionsverfahren abläuft. Das ist ja für alle Paare, egal ob queer oder nicht queer, jetzt nicht mal eben so gemacht, ne? Sondern da muss man ja schon bestimmte Anforderungen erfüllen. Wer kann mich denn da mal aufklären? Wer weiß es?
Im Grunde genommen ist vielleicht auch die Frage, warum wir uns ja auch entschieden haben für eine Adoption. Erstmal so der eigentlich erste Schritt, warum man darüber eigentlich nachdenkt. Und da wir jetzt schon 11 Jahre zusammen sind, glücklich zusammen, dieses Jahr auch heiraten wollen, hat man sich dann auch überlegt, na gut, wie könnten wir jetzt unsere Liebe, unser Glück dann halt eben auch mit einem Kind teilen? Und diese Diskussion hatten wir dann halt eben schon auch seit Corona eigentlich. Du, wir verstehen uns so gut, der Lockdown, alles kein Problem für uns. Also hat uns sogar noch mehr zusammengeschweißt in der Hinsicht. Und dann hatten wir einfach mal drüber gesprochen gehabt und gedacht, okay, wir wagen mal den Schritt. Und dementsprechend wird dann die Adoptionsvermittlung in Wiesbaden, die haben wir dann angeschrieben gehabt. Es wurde dann erstmal E-Mail-Telefon-Austausch gemacht, dann einen Termin festgelegt, so als erster Kennenlerntermin. Und im Grunde genommen hat man eigentlich ein langwieriger Prozess, der ungefähr so bis zu einem Jahr etwa dauern kann, wo es dann halt eben 7 Treffen so um den Dreh herum mit der Adoptionsvermittlung gibt, die uns dann eigentlich wirklich kennenlernt. Und zwar persönlich unseren beruflichen Werdegang, unsere familiären Hintergründe, so alles wirklich, was dazugehört. Das heißt, wir öffnen uns eigentlich da komplett. Und dementsprechend ist auch ein Teil davon, dass man halt eben auch natürlich gesundheitlich überprüft wird, was ich durchaus für richtig halte. Und dementsprechend in Wiesbaden ist es halt eben so, dass man da auch zum Gesundheitsamt musste. Aber ich glaube, darüber werden wir dann später oder gleich berichten.
Genau, aber es ist gut, dass du das schon mal so anteaserst. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Also der Gesundheitszustand der adoptierenden Person muss natürlich gecheckt werden, um eben sicherzustellen, dass die Person nicht an einer Krankheit beispielsweise leidet, die extrem lebensverkürzend ist oder sowas. Ne? Also das ist ein Verfahren, was durchaus Standard ist, aber genau wie es bei euch dann gelaufen ist. Dazu kommen wir gleich nochmal. Jessie und Rebecca, könnt ihr nochmal erzählen, warum ihr, und das betone ich jetzt einfach nochmal, als Frauenpaar mit 2 Uteri, euch dafür eine Adoption entschieden habt.
Also zumal nicht alle Frauen mit Uterus kriegen natürlich so einfach ein Kind. Also ich habe zum Beispiel eine Endometriose-Erkrankung. Das heißt, es wäre bei mir schon mal gar nicht so einfach wie jetzt bei einer ganz normal gesunden Frau. Des Weiteren haben wir uns beide schon in der Kindheit, also oder ich sage jetzt mal, ich habe mir noch nie vorstellen können, ein Kind zu gebären. Aber hatte natürlich trotzdem einen Kinderwunsch, ja. Und dann ist das halt einfach über die Zeit gewachsen, diese Idee, sage ich jetzt mal, dass man ja auch einfach ein Kind adoptieren kann. Wir waren da auch am Anfang ein bisschen blauäugig, ne, haben gedacht, ach super, und dann in Anführungsstrichen retten wir noch ein Kind und tun was Gutes. Und ja gut, in dem ganzen Verlauf, wir machen das Ganze jetzt fast 2 Jahre mit, also mit Informationen sammeln und Termine haben und alles, ja. Und da ist natürlich die Blauäugigkeit ein bisschen gewichen, aber trotzdem finde ich die Idee sehr schön, dass man einen Kinderwunsch haben kann, aber trotzdem, ja, wie sagt man, kann ich nicht schwanger werden muss dafür. Wir haben auch beide denselben Geburtsfehler, also wir haben beide eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, haben uns trotzdem gefunden. Und das ist aber natürlich auch erbbar. Und wir beide wissen einfach, wie es ist und wollen es nicht unbedingt vererben. Und das war eigentlich so unser Gedanke oder unser Wunsch, unsere Hintergründe. Genau.
Vielleicht auch einfach mit dem pädagogischen Hintergrund bei mir. Ich weiß, wie es ist, wenn die Kinder in Familien aufwachsen, denen es nicht so gut geht. Und Ja, ich habe, wie gesagt, auch schon immer den Wunsch, irgendwie ja, da zu helfen oder da zu sein und auf diese Art und Weise ein Kind in die Familie aufzunehmen. Und finde es halt schön, wenn es auch ja, Menschen wie uns gibt, die dann da ja, ein Herz für haben, genau. Und ihre Liebe da öffnen. Weitergeben. Genau, genau, das Herz, also, öffnen will.
Ja. Wir sind auch das einzige Paar der vier Paare quasi, oder nee, die anderen, egal, auf jeden Fall, wir interessieren uns aber auch für eine Dauerpflegschaft. Und da ist genau. Der Bedarf ja auch nochmal ein bisschen höher. Wir gehen trotzdem den Adoptionsweg, weil das ist in Wiesbaden so ein bisschen geöffnet. Also wenn du eine überprüfte Adoptionsfamilie bist, kannst du auch eine Dauerpflege aufnehmen, wenn du das denn möchtest. Also genau. Dann geht man halt da nochmal zu den Seminaren und
genau. Lässt sich da nochmal beraten und genau. Dann kann man auch ein Pflegekind zu Hause aufnehmen.
Genau.
Genau, mit diesem Verfahren, genau. Das ist ein bisschen unterschiedlich, genau. So je nachdem, wo man in Deutschland lebt, aber es, das Pflegschaftsseminar ähnlich oder sogar identisch ist zu dem Adoptionsverfahren. Deswegen, ja, ach, das genau. Wusste ich aber gar nicht, dass ihr euch auch für Dauerpflegschaft interessiert. Klasse, ich wollte euch jetzt übrigens gar nicht hier in so eine Lage bringen, dass ihr hier Rechenschaft ablegen müsst, denn also bei mir, bin ja 2-3 Tage älter als ihr, aber als ich und meine Frau damals unser erstes Kind geplant haben, also unseren Kinderwunsch erfüllen wollten, das war, unsere Tochter ist 2013 zur Welt gekommen, da gab es für uns lesbische Paare gar nicht die Möglichkeit der Volladoption. Wenn das so gewesen wäre, wäre das meine erste Wahl gewesen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man auch als Frau nicht biologische bzw. leibliche Mutter unbedingt sein will. Ne?
Man muss ja einfach gar kein Kind gebären, um eine Mutter zu sein. Also es hätte ja eh nur einer von uns erstmal geboren. Genau. Ja. Und der andere Part hätte das halt eh erstmal nicht selber erlebt.
Ja, und dann Stiefkindadoption wäre sowieso.
Genau, gewesen. Also der Aufwand wäre so oder so da gewesen.
Genau, ich wollte einfach nur das bekräftigen, was auch halt eben die Rebecca auch nochmal gesagt hat. Also wirklich ein Kind, das keine leiblichen Eltern hat, aus welchen Gründen auch immer, ein sicheres und wohlbehütetes Zuhause zu bieten. Und dass wir natürlich auch, übrigens auch alle aus dem mehr oder weniger pädagogischen Raum kommen, also bei Flo die Nachhilfe, bei der Rebecca Kindererziehung, ich mit Museums- und Zooführungen mache dann natürlich auch ziemlich viel mit Kindern und habe auch jahrelang tatsächlich auch Nachhilfe mit Sozialkompetenz gegeben.
So, ihr seid also mit den allerbesten Absichten an das Projekt Kinderwunscherfüllung rangegangen. Jessie und Rebecca, ihr habt gerade schon ein bisschen gesagt, wir sind eins von vier Paaren, ne? Denn das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. In Wiesbaden ist jetzt wirklich etwas passiert, was sehr, ja, aus meiner Sicht schrecklich diskriminierend ist. Und darauf würde ich jetzt gerne zu sprechen kommen. Florian, du warst ja selbst dabei. Wie war das denn so bei euch im Adoptionsverfahren, nachdem ihr die ganzen Gespräche durchhattet, euch ja ein Stück weit auch emotional nackig gemacht habt, ne? Und dann auch vielleicht auch physisch, ich weiß es nicht genau. Erzähl uns doch bitte mal, wie das dann mit dieser gesundheitlichen, ja, Untersuchung, mit diesem Check bei der Amtsärztin oder beim Amtsarzt war. Du merkst, ich strauchel ein bisschen, weil es natürlich auch vier verschiedene Geschichten sind. Aber bitte erzähl uns doch mal, wie es bei dir und Michael abgelaufen ist.
Bei uns war es eigentlich im Endeffekt so, dass wir eingeladen wurden zu einem Termin mit einer festen Uhrzeit und ziemlich lange erstmal warten mussten. Vorneweg muss ich sagen, es war nicht alles diskriminierend, aber wir hatten den Eindruck, dass es teilweise wirklich sehr unangenehm war. Also es hat bei uns eigentlich nicht wirklich ein professionelles Bild hinterlassen. Also es fing bei uns an, dass wir ohne Vorstellung einzeln zum Urintest geführt wurden, ohne zu wissen, wer überhaupt der Herr ist, der uns jetzt zum Urintest führt. Uns ist bewusst gewesen, dass man beim Urintest kontrolliert werden muss, einfach um die Richtigkeit dieser Untersuchung sicherzustellen. Allerdings ist mir selber bewusst, dass jeder Arzt da eine gewisse Handhabe hat. Bei uns hat der Arzt das aber leider teilweise so übernommen, dass er wirklich an der Toilette neben uns stand und uns teilweise über die Schulter zugeguckt hat, wie wir Urin lassen. Also das war wirklich schon der Anfang dieser Untersuchung, der eigentlich dieses komplette Szenario geprägt hat.
Entschuldige, ich muss doch mal nachfragen. Also ihr seid da hingekommen, ihr hattet einen Termin und ohne dass sich die Person vorgestellt hat, hat der Mann euch dann direkt zur Toilette begleitet? Oder das ist ja, also habt ihr da nicht mal nachgefragt, wer sind sie, warum muss ich hier Pipi machen? Oder so?
das jetzt tatsächlich auch so. Also der hat sich bei mir zwar vorgestellt, aber so leicht murmelnd, so nach dem Prinzip. Also der hatte schon so eine Einstellung gehabt, die ziemlich distanziert war. So, das hat man dann durchaus gemerkt. Und der hat dann sich mal kurz vorgestellt. Ich habe das akustisch kaum verstanden, wobei das jetzt vielleicht auch an mir gelegen haben könnte, weil wir hatten auch 2 Stunden Wartezeit im Warteraum. Also das kommt ja auch nochmal mit dazu. Es war ein langer Vormittag. Und bei mir ist auch bei der Blutuntersuchung so gewesen, da wurde mir so leicht schwarz vor Augen. Dementsprechend passiert halt eben manchmal, vor allem wenn man nüchtern dahin kommt. Und ja, ich kriege dann den Urinbecher in die Hand gedrückt. Geh dann dahin und in der Klokabine bin ich halt eben aufgeklärt worden, dass er dabei sein müsste. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit. Ich hätte es nur, sag ich mal, ein bisschen schöner gefunden, wenn er das vielleicht 2 Minuten vorher gesagt hätte und ich mich darauf vorbereiten könnte. Also das war eine komische Situation.
Also bei mir hat er sich leider nicht vorgestellt. Ich kann natürlich verstehen, dass man in dieser Situation auch keine Hand geben möchte. Das ist gar kein Ding. Also es ist wirklich verständlich. Aber dann wirklich mit Urinbecher in die Hand gedrückt, in die Klokabine geführt zu werden und dann wirklich erst vor Ort gesagt zu bekommen, ich muss dabei sein, ist auch wirklich keine angenehme Situation. Für mich persönlich war das wirklich komisch. Ich habe aber gedacht, ich bringe das einfach hinter mich. Ich wusste, dass es dazugehört. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass der Arzt wirklich so neben mir steht und dabei zuguckt. Habe selbst meinen Zivi im Krankenhaus gemacht und habe das auch ein paar Mal machen müssen und habe dann halt versucht, ein bisschen Distanz zu wahren. Aber okay. Und nach dem Urintest war es eigentlich so, dass man dann zu einer normalen körperlichen Untersuchung kurz geht. Und ja, bei uns wurde dann so dieses typische Abtasten, in den Hals gucken, in die Nase gucken, in die Ohren gucken, wie man das beim Hausarzt oder beim Hals-Nasen-Ohrenarzt durchaus kennt, gemacht. Und das war dann wirklich so eine Standarduntersuchung von 5 Minuten. Gleichgewichtstest, das war's. Und erst wirklich bei diesem psychologischen Gespräch, was er dann angeschlossen hat daran, fingen dann wirklich die komischen Situationen an, dass wir gesagt haben, das waren jetzt aber komische Fragen. Was haben diese Fragen mit unserem Gesundheitszustand zu tun? Oder was möchte er da sich jetzt rausnehmen?
Was waren das so für Fragen? Kannst du dich noch erinnern?
Oh ja. Oh ja. Also bei mir waren die Fragen unter anderem, in welcher Geschlechterrolle ich mich denn sehen würde. Wo ich dann.
Ja. Okay.
Also wirklich, ich muss nochmal betonen, wir hatten den Amtsarzt. Und er fing dann wirklich an zu fragen, in welcher Geschlechterrolle ich mich denn sehen würde, weil es gäbe ja schließlich Menschen, die sehen sich eher als Mann und es würde Menschen geben, die sich eher als Frau sehen würden. Ich habe danach gefragt, was überhaupt er unter diesen Geschlechterrollen versteht, weil als schwules Paar haben wir sowieso immer gegen dieses Geschlechterrollen-Klischee zu kämpfen. Und ich musste sagen, wir haben einfach keine Geschlechterrollen. Wir übernehmen bestimmte Aufgaben und die sind für uns normal. Wir sagen jetzt aber nicht, diese Aufgabe ist geschlechterspezifisch oder sonst wie. Eine der anderen Fragen war unter anderem bei mir, ob es denn fair sei, dass ein Kind ohne Vater oder Mutter aufwachsen würde. Und direkt im Anschluss kam dann die Frage, ob es nicht fair sei, wenn ein Kind bei den leiblichen Eltern aufwachsen würde.
Okay. Also habt ihr mal irgendwie nachgefragt, ob anderen Menschen auch diese Fragen gestellt wurden oder wart ihr warst du, Florian, in dem Moment so perplex, dass du das einfach dann beantwortet hast und die Faust vielleicht in der Tasche ein bisschen geballt hast? Wie ging es dir da?
Oh, also für mich war die Situation einfach ein bisschen komisch. Ich habe versucht, mit Fragen herauszufinden, was er genau von mir möchte. In der Situation selber habe ich natürlich nicht Fragen gestellt, ob er das auch anderen Leuten als Frage entgegengebracht hat. Aber im Austausch mit anderen Adoptiveltern, Pflegeeltern habe ich dann herausgefunden, dass diese Fragen eigentlich nicht so typisch sind. Dass unter anderem die Frage nach der Geschlechterrolle einfach nur ein Abtasten hätte sein können, nach der Frage, wer von uns beiden bleibt denn zum Beispiel, wenn das Adoptivkind dann da ist, in Elternzeit zu Hause. Hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, okay, ich bin der Part, der zu Hause bleibt, der sich dann dieses eine Pflichtjahr um das Kind kümmern würde. Aber so über Geschlechterrollen habe ich das komplett nicht verstanden, was er von mir wollte.
Ja, aber sorry, das hätte ich jetzt auch nicht gecheckt. Also das ist ja eine Frage, so wie du sie gerade formuliert hast, die ist ja in so einem Verfahren absolut legitim. Ne? Die hätte ich jetzt auch einem Paar gestellt, die aus Mann und Frau besteht. Wer von euch beiden bleibt denn zu Hause? Das ist ja etwas, was geklärt werden muss. Aber nach deiner Geschlechterrolle, nach einem Stück deiner Identität zu fragen, ist ja völlig, also entweder verklausuliert oder er wollte doch was anderes damit irgendwie bezwecken. Ne? Also ich bin ja durch diese Stiefkind-Adoption auch zweimal durchgegangen. Wir hatten auch Fragen, wo ich dachte, okay, das hat jetzt absolut nichts mit dem Thema zu tun, zu dem wir uns hier treffen. Deswegen, ich kann das gut nachempfinden, wie es euch da ging. Michael, wie war es denn bei dir? Was hast du für Fragen gestellt gekriegt?
So ähnlich, doch in meinem Empfinden sogar noch ein bisschen krasser. Bei mir war es ja so, ich war zuerst bei dem Gespräch da und Florian danach. Das heißt also, ich bin erstmal durch. Also nach der Urinabgabe saß ich dann halt eben in dem Arztzimmer und dann kam der Amtsarzt und erst da habe ich überhaupt geschnallt, das ist dieselbe Person. Also der mir den Urinbecher in die Hand gegeben hat, ist auch der Amtsarzt. So. Und es fing erstmal ganz, also sehr merkwürdig war, der hatte seine ablehnende Körperhaltung durchaus schon mal beibehalten. Aber ich meine, das ist okay. Es gibt halt eben manchmal Menschen, es war Mittagszeit, jeder will Feierabend machen, das ist völlig verständlich. Das nehme ich keinem übel. Dann stellt er erstmal so allgemeine Fragen über meinen Beruf und ob ich über irgendwelche Krankheiten habe. Und dann kam es auch diese Frage mit der Geschlechtsidentität, ob ich mich denn als Mann oder Frau sehe. Ich habe ganz klar gesagt, ich bin männlich, ich bin Mann und es ist, und dann ist es halt eben so. Ich fand diese Frage erstmal sehr merkwürdig, aber ich habe gedacht, okay, es ist eine psychologische Begutachtung oder sowas, vielleicht muss er diese Fragen stellen. Dann ist es auch völlig okay in der Hinsicht und dann werden da vielleicht auch manchmal unangenehme Fragen gestellt, vielleicht auch so, um mich zu testen, wie reagiere ich. Also zum Beispiel provokante Fragen zu stellen und wenn ich jetzt ausrasten würde oder sowas, wird das natürlich auch sehr viel sagen. Also so habe ich es erstmal gedacht. Und dann kam er halt eben auch mit Geschlechterrollen. Und zwar aber wirklich in der Hinsicht auf einen ziemlich belehrenden Ton. Also, ja, wie sieht das mit den Geschlechterrollen aus? Und ich habe erstmal gedacht, was meint er denn damit überhaupt? Meint er die Geschlechterrollen der Wikinger? Meint er die das der heutigen Zeit, vor 50 Jahren? Das ändert sich doch wirklich in der Geschichte so häufig, dass es da ja keine fixe Idee gab. Aber dann wurde er in der Hinsicht präziser und er hat halt eben dann immer wieder betont, das Kind brauche eine Mutter. Und nur eine Mutter, und das geht ja nach seiner Meinung bei schwulen Männern dann halt eben nicht. Ja klar, Mutter kann man halt eben als weibliche Person sein. Und ich habe aber erstmal gar nicht verstanden, was meint er denn jetzt damit? Also warum braucht es eine Mutter? Wie gesagt, ich war da wirklich, gerade wie jetzt, sprachlos. Ich habe gedacht, was möchtest du denn eigentlich von mir genau? Dann kam das halt eben auch so, solche Fragen wie, was würde ich denn einem Kind erzählen, das von zwei Männern aufgezogen wurde, dass es keine Mutter habe? Und wie gesagt, ich habe versucht, da so ein bisschen gegen zu argumentieren, aber ich fühlte mich da gerade so wirklich so ein bisschen gegen das Gesicht geschlagen, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Also das ist ja für mich jetzt auch keine psychologische Begutachtung mehr, keine Begutachtung meines Geisteszustandes, sondern, wenn man das jetzt mal so ausdrücken will, es ist eine ideologische Grundsatzdiskussion, die er mit dir führen wollte. Und darauf hatte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht das Interesse.
Und er gibt ja da ganz klar einfach seine eigene Meinung auch mit in dieses Gespräch rein. Das ist genau. Hochgradig unprofessionell auch. Ne? Mal ganz abgesehen davon, dass es auch unverschämt ist und verletzend, aber das hat ja auch wirklich gar nichts mit seinem Job zu tun.
Also ne? Ich habe ja dann auch gesagt, hören Sie mal, es gibt alleinerziehende Väter, die sich liebevoll um Kinder kümmern. Also auch ich habe einen sehr Vater gehabt, der sehr um mich bemüht war. Florian genauso und bei Rebecca, Jesse denke ich definitiv auch so. Also das heißt also auch Väter können Liebe geben, können am Haushalt mithelfen und so weiter. Also wenn es um weibliche Rollenbilder gehen würde, wo ich ja verstehen kann, okay, bei zwei Männern, da fehlt ja halt eben dann doch irgendwie eine weibliche Bezugsperson, aber man hat doch sowas wie Großeltern, Tanten, Lehrerinnen oder irgendwelche Popstars oder Models, an denen sich vielleicht dann auch Mädchen orientieren. Es ist ja nicht so, dass irgendwie so ein Kind in einem Reagenzglas aufwächst, nur von den Eltern und nicht irgendwie in die Gesellschaft integriert wird. Aber das alles wollte er eigentlich gar nicht hören. Er hat es immer fast mantramäßig wiederholt, das Kind braucht eine Mutter, aber ohne zu erklären, was er damit meint.
Das begegnet uns auch total oft, also vor allem seit wir einen Sohn haben. Also unser erstes Kind ist ein Mädchen und danach haben wir einen Sohn bekommen und spätestens da ging es los. Ne? Er braucht doch männliche Vorbilder. Wer bringt ihm das Rasieren bei? Wie soll der denn lernen, einen Nagel in die Wand zu hauen? Sowas. Ne? Also total bescheuert, als würden wir den hier in unserem alten Lesbenschloss irgendwie einsperren und ihm keine Männer irgendwie anbieten oder ihn nicht in die Welt hinauslassen. Ne? Also da ist die Sorge der Gesellschaft manchmal riesengroß und bei euch dann natürlich auch. Ne? Wie soll ein Mädchen denn eine weibliche Vorbildfigur haben, wenn sie oder wenn das Mädchen bei zwei Männern aufwächst? Ne? Oh Mann.
Genau, wir arbeiten ja bei, also Michael hat ja für die Stiftung gearbeitet. Ich arbeite momentan noch als freier Mitarbeiter für die Stiftung und die Kinder kommen alle aus alleinerziehenden Familien. Das heißt, wir kriegen das wirklich tagtäglich mit, dass auch alleinerziehende Elternteile sich super um ihre Kinder kümmern können, dass die trotzdem nicht vernachlässigt werden und dass halt wirklich ein Elternteil auch beides bieten kann. Ich würde sogar fast sagen, dass diese Elternteile doppelt so hart arbeiten, weil die teilweise einen wirklich anstrengenden 40-Stunden-Wochen-Job haben, um dann trotzdem noch irgendwo managen, für ihre Kinder da zu sein und sich um die wirklich auch zu kümmern, denen Liebe entgegenzubringen und ein geborgenes Zuhause. Dementsprechend war das für uns halt wirklich eine komische Situation. Wir haben das auch im Gespräch mit dem Amtsarzt so erwähnt und dargelegt, dass wir halt auch wirklich viele Situationen kennen, in denen das geht.
Ja, das Komische ist ja, bei Alleinerziehenden würde sich ja niemand anmaßen zu sagen, ey, Dorothee, du musst jetzt aber mal ganz schnell einen neuen Boyfriend finden, weil ansonsten verwahrlosen deine Kinder ja total, denn die haben ja jetzt gar kein männliches Vorbild. Bild, ne? Also Alleinerziehende sind aus meiner Sicht sowieso die HeldInnen unserer Gesellschaft, weil was ich da so mitkriege, ne, neben Erwerbstätigkeit, Care-Arbeit und dem ganzen Mental Load, den die so haben, dann auch noch gute Laune zu bewahren, ist schon echt ein Kunststück, finde ich. Nur bei uns queeren Paaren wird halt schnell der Fehler gesucht, so, ne? Was ist der Nachteil für Kinder, wenn sie bei gleichgeschlechtlichen Paaren groß werden? Und bei Alleinerziehenden ist es glücklicherweise nicht so. Aber es ist total unlogisch, ne? Also warum sollte das Argument dort eigentlich nicht zählen? Ja, vielen Dank, dass ihr dieses Erlebnis mit, also von Urintest bis psychologischer, ich mache mal in Anführungsstrichen, Begutachtung mit uns geteilt habt. Jessie und Rebecca, wie war das denn bei euch? Bei euch ist es ein bisschen anders gelaufen.
Also ich war bei demselben Arzt wie auch der Flo und der Micha. Also wir waren das einzige Paar, was, also ich hatte den Amtsarzt und meine Frau hatte die Amtsärztin. Bei mir, also es fing eigentlich schon mal damit an, dass wir nicht zum Urintest mussten, also keiner von uns beiden. Und auch bei uns noch der Unterschied war, dass wir vorher nicht zum Hausarzt mussten. Also das haben die beiden jetzt nicht erwähnt, aber das mussten alle anderen Paare mussten vorher zum Hausarzt sich durchchecken lassen, also dieselbe Untersuchung schon mal machen, da auch schon mal bezahlen und dann beim Gesundheitsamt das Ganze nochmal machen lassen und nochmal bezahlen. Also das mussten wir tatsächlich nicht. Komisch, aber war so. Genau, also beim Urintest waren wir nicht. Bluttest wurde natürlich bei uns auch gemacht, da war auch noch alles in Ordnung. Und dann bin ich ins Ärztezimmer gegangen und da saß dann dieser Arzt vor mir und er begrüßte mich mit den Worten, Sie wollen ein Kind adoptieren? Und ich sage, ja. Und er, ah, okay, was arbeitet denn Ihr Mann? Und die Frage an sich ist ja jetzt prinzipiell nicht verkehrt, weil man geht ja meistens immer erstmal davon aus, Mann und Frau, kein Problem, aber was hat das Ganze dann mit meiner körperlichen Gesundheit zu tun oder mit meiner psychischen Gesundheit, ja? Ich habe mich dann halt auch direkt gebaut und habe gesagt, naja, also meine Frau ist Erzieherin. Und das mit den männlichen Geschlechterrollen in meinem Leben hat sich aber dann durch den ganzen Termin gezogen. Also er fragte mich dann nach meinem Vater, nach meinem Bruder, was arbeiten die, haben die eine Freundin, wo wohnen die, haben die ein Haus, eine Wohnung. Also er interessierte sich sehr dolle für alle männlichen Personen in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, die Untersuchung war sehr durcheinander. Also er hat dann irgendwie meine Kniereflexe getestet und hat dabei nach meinem Vater gefragt, hat dann meine Stirn abgetastet und hat mich gefragt, ob ich den Alkohol trinke. Also es war alles so ein bisschen nicht gewollt und nicht gekonnt. Nee, gewollt und nicht gekonnt, so rum. Und ich hatte auch immer das Gefühl, er sucht ein Problem, er sucht irgendwas, was er bemängeln kann. Er hat dann immer so aufgeschrieben und sich Notizen gemacht und dann ist ihm wieder irgendwie so eine Frage eingefallen und wieder hier nochmal und was haben die denn? Und er hat sich dann auch für meine Endometriose interessiert und wollte dann da alle möglichen Informationen wissen und ich war zu dem Zeitpunkt noch ganz frisch operiert und diagnostiziert und war selber eigentlich noch gar nicht so richtig informiert darüber, aber sollte ihm dann möglichst viele Informationen geben und alle möglichen Ärzte musste ich ihm aufschreiben und also nennen, dass er da überall nachfragen kann. Und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat einen Fehler gesucht und hat aber am Ende der Untersuchung zu mir gesagt, ja gut, ich sehe da jetzt erstmal keine Beeinschränkung bei Ihnen. So. Also er hat da irgendwie eigentlich mir mündlich versichert, dass alles in Ordnung ist. Und meinte halt, nein, wir müssen nochmal auf den Bluttest abwarten und mein Blutdruck war auch ein bisschen zu hoch, aber er hat mich halt auch dreimal gemessen und es hat mich natürlich total nervös gemacht und ich war ja dann ein bisschen unter Druck und habe dann gedacht, oh Gott, du musst dich beruhigen, aber ja, beruhig dich mal in so einer komischen Situation und ja, genau, also ich bin mit einem sehr seltsamen Gefühl da rausgegangen, aber es war noch nicht so, dass ich so jetzt gedacht habe, oh, irgendwas stimmt da nicht. Also dieser Gedanke kam mir dann erst später. Wir hatten auch an dem Tag noch einen Termin bei der Adoptionsvermittlung. Der habe ich das auch ein bisschen erzählt. Und die war dann schon so ein bisschen, ah, okay. Und man hat dann so ein bisschen rausgehört, okay, dann gab es wohl schon mal Schwierigkeiten mit vielleicht geschlechtlichen Paaren. Und genau, aber so genau habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Das kam dann erst später.
Ich war am nächsten Tag dann bei der Amtsärztin und ich wusste ja, dass bei meiner Frau so ein bisschen ungute Gefühle hochkamen, als sie davon berichtet hat und war natürlich dann so ein bisschen voreingenommen, als ich da reingelaufen bin ins Gesundheitsamt und ja, war eigentlich so erstmal alles in Ordnung, nur sie hat mich halt total gemustert und hat dann irgendwie so herablassend irgendwie gefragt, sie wollen also ein Kind adoptieren, also als ob das irgendwie so was völlig Unnormales wäre und ich habe dann irgendwie so gedacht, ja, also was ist daran jetzt so falsch? Und dann hat sie mich halt auch gefragt, ja, und haben Sie denn einen Partner oder leben Sie alleine oder wollen Sie das, genau, sie hat mich gefragt, wollen Sie das Kind alleine adoptieren? Und dann habe ich mich natürlich auch erstmal so geoutet und habe dann gesagt, ja, mit meiner Frau zusammen, habe dann irgendwie so erzählt, wir sind jetzt seit 7 Jahren zusammen und war so voll stolz und glücklich, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben. Und dann hat sie aber halt auch einfach total in ihre Papiere gekrummelt irgendwas erzählt und ich habe es überhaupt nicht verstanden und hat dann irgendwas aufgeschrieben und hat mich dann halt auch, ja, wie es auch bei ihr war, neben den Reflexprüfen irgendwelche Fragen gestellt und hat dann irgendwie auch mit mir den Sehtest gemacht und ich habe dann irgendwie hinterher so gefragt, ja, war das jetzt in Ordnung? Also ich musste dann immer so nachfragen, ob denn alles gut war, weil sie mich überhaupt nicht so also wie sagt man, die hat jetzt gar nicht so erzählt, dass jetzt alles in Ordnung war. Sie hat halt einfach nur, ja, jetzt machen wir halt mal einen Sehtest. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, das ist irgendwie, das ist eine 3, das ist eine 5, das ist eine 8. Und habe dann irgendwie immer so erwartet, dass sie dann ja sagt oder nein. Oder also es war dann irgendwie ganz, ganz komisch und total unangenehm. Und wie gesagt, auch so dieser Blick von ihr und dieses Auftreten war total unprofessionell und überhaupt nicht
unangenehm,
ja, richtig unangenehm und überhaupt nicht, dass man sich halt wohlgefühlt hat.
Ich finde das so schlimm. Also mir wird ganz komisch, wenn ihr vier das jetzt so erzählt, weil das ist ja eine Situation, die für euch ja lebensverändernd sein soll und die ihr euch, deren Ergebnis ihr euch herbeisehnt, ne? Und ihr seid angewiesen auf fremde Personen, die euch begutachten. Das ist schon mal irgendwie scheiße, ne? Das fühlt sich nie gut an, gehört aber dazu. Und wenn diese Personen dann euch so, so, so deutlich spüren lassen oder es sogar sagen, ne, dass sie euch misstrauen, euch aus irgendwelchen Gründen nicht für geeignet halten, das finde ich total schrecklich. Also tut mir echt total leid, dass euch in so einer sensiblen Phase eures Lebens da jetzt sowas widerfahren ist. Ich finde das ganz schlimm. Gleichzeitig muss ich sagen, es hat ja auch irgendwie was von einem Sketch, ne? Wenn ihr so erzählt, so, ihr haut mir aufs Knie und fragt nach meinem Vater. Das ist so ein bisschen wie Mr. Bean, der versehentlich so einen weißen Kittel angezogen hat und da jetzt durch so ein Arztzimmer stolpert, obwohl es gar nicht sein Job ist, ne? Also absolut kurios, muss ich sagen. Aber natürlich unterm Strich alles andere als Witz. Wie ging es dann weiter? Irgendwann kommt dann doch dieser Moment, wo man darauf wartet, okay, was ist das Ergebnis? Haben wir den roten Stempel oder den grünen Stempel gekriegt? Micha, wie war das bei euch? Wie war der Tag oder der Moment, als ihr dann erfahren habt, wie das Ergebnis ist?
Erstmal gingen wir dann vom Gesundheitsamt dann raus, als wir beide fertig waren. Und wir hatten da schon ein gutes Bauchgefühl. Und ich sage mal, so ein Bauchgefühl irrt sich meistens selten. Also irgendwann war das Komische dran. Aber wir hatten es trotzdem versucht, positiv zu machen. Weil wir waren vorher beim Hausarzt auch, hatten eigentlich fast alle dasselbe durchgemacht. Und meine Hausärztin hat das sogar richtig dokumentiert. Die hat eigentlich schon fast die Arbeit des Gesundheitsamtes gemacht und sah da überhaupt keine Bedenken drin. Hat also auch psychologische Begutachtung gemacht, Bluttests, Urintests, alles kein Problem. Deswegen dachte ich, aus rein medizinischer Sicht dürfte da eigentlich nichts sein. So, dann hörten wir einen Monat lang nichts. Und dann kam von der Adoptionsvermittlung der Anruf, wir seien bedenklich. Nur das, also das heißt, wenn bedenklich vom Gesundheitsamt kommt, dann heißt es nicht geeignet für die Adoption. Und dann dachten wir erst einmal, warum? Also, und würden wir mal endlich mal vielleicht auch Ergebnisse sehen, weil wir hatten wirklich keinerlei Ergebnisse. Und ich meine, es könnte ja vielleicht doch sein, dass das Blutbild etwas ergeben hat, was vielleicht der Hausarzt übersehen hat oder was wurde ja nicht exakt dieselben Werte gemacht. Und dann denke ich mir, okay, was passiert zum Beispiel, wenn mein Leukozytenwert zu hoch ist oder sowas? Kann ja passieren. Dann würde ich mal gerne mal vielleicht eine Antwort für kriegen, was genau falsch ist, damit ich mich da auch behandeln lassen kann. Weil ich meine, man geht zum Arzt, man macht eine Krebsuntersuchung beispielsweise und kriegt erst ein halbes Jahr später mit. Das kann dann schon zu spät sein in der Hinsicht, also bei solchen Sachen. Da kam aber nichts. Und dann hatten wir tatsächlich der Adoptionsvermittlung auch sofort, als wir die Info bekommen haben wegen des Bedenklichs, diese Verschwiegenheitsverpflichtung abgegeben, sodass die Adoptionsvermittlung auch wirklich alle Informationen bekommen kann, ohne dass wir unbedingt dabei sein müssen. Es gab dann ein Treffen der Adoptionsvermittlung mit der Leitung des Gesundheitsamtes. Und da wurde halt eben festgestellt, dass eigentlich gar kein Gutachten erstellt wurde, dass es irgendwie wahrscheinlich psychologische Bedenken sein müssen.
Okay, also ihr wart dann auch nicht viel schlauer, außer dass ihr wusstet, körperlich, es ist alles in Ordnung. Und Florian, wie ging es dir damit? Also ich stelle mir die Situation, das ist ja so eine Sackgasse, ne? Also wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Und doch nochmal die Frage, wie ging es dir?
Also wir haben den Anruf bekommen und man ist erstmal fassungslos. Man fragt sich wirklich so dieses, wie Michael schon sagte, hat unser Hausarzt irgendwas vergessen, übersehen, sonst was. Es kann ja immer irgendwas sein. Und wir haben dann wirklich gesagt bekommen, setzen Sie bitte eine Schweigepflichtsentbindung auf, damit die Adoptionsvermittlung etwas erfahren darf, die Hintergründe, damit man da auch weitere Schritte einleiten kann, dass Sie zum Beispiel sich nochmal beim Hausarzt gezielt untersuchen lassen können. Die Schweigepflichtsentbindung haben wir freitags aufgesetzt, die ist montags direkt eingereicht worden und das war Anfang Oktober und wir haben danach 2 Monate lang nichts mehr gehört, wirklich komplett nichts.
Hey, das gibt's doch nicht. Wie schrecklich ist das? Wie respektlos und ätzend. Ja, entschuldige, erzähl bitte weiter.
Genau, also wir haben 2 Monate nach diesem Bedenklichkeitsbescheinigung haben wir nichts mehr gehört, haben dann natürlich bei unserer Adoptionsvermittlung nochmal nachgefragt, Bescheid gegeben, wie sieht's aus, können wir irgendwas machen? Und da hat dann unsere Vermittlerin nur irgendwie gemeint. Die beiden Amtsärzte seien in der Vermittlung schon bekannt. Sie würde sich dann an ihre Chefin wenden und die Chefin würde sich nochmal einschalten. Und im Endeffekt fanden dann mehrere Gespräche mit der Leitung vom Gesundheitsamt und mit der Leitung von der Adoptionsvermittlung statt. Und im Endeffekt haben wir dann erst im Dezember, also wirklich 2 Monate danach, dann ein persönliches Gespräch im Gesundheitsamt zugesichert bekommen. Bei dem sollte ursprünglich der Amtsarzt mit dabei sein, um uns zu erklären, wie er denn auf diese Untersuchungsergebnisse gekommen sei. Das hat er aber von vorne weg abgelehnt und er hat sich geweigert, überhaupt bei diesem Gespräch dabei zu sein, wie auch die Amtsärztin bei den anderen Paaren.
Also bei euch, Jessie und Rebecca, war es ähnlich. Habt ihr auch so einen Anruf erhalten?
Genau, also bei uns war das ziemlich ähnlich, die Situation. Wir haben auch den Anruf vier bis sechs Wochen, glaube ich, danach bekommen und waren natürlich auch total fassungslos, waren total
beängstigt. Also man wusste ja erstmal gar nicht genau, woran es lag.
Genau, und dann haben wir halt, also es war halt auch auf der Arbeit und dann waren wir natürlich überhaupt nicht mehr so mit dem Kopf dabei, weil wir uns die ganze Zeit also den Kopf zerbrochen haben, was denn überhaupt los sei. Und wir waren ja vorher auch nicht beim Hausarzt und das war ja dann für uns irgendwie, glaube ich, noch mal schlimmer, weil wir vielleicht wirklich was im Blut hatten. Und ja, irgendwie war das eine ganz, ganz schlimme Situation. Genau, wir sind dann nicht zu diesem Gespräch gegangen. Wir wurden auch eingeladen, wo die Ärzte uns dann quasi vor allen erzählen sollten, was denn los sei. Wir haben es aber abgelehnt, einfach aus dem Grund, weil wir uns damit nicht wohlgefühlt hätten. Und genau, das hat sich aber auch alles so lange gezogen und das, ja, das war einfach nur eine schlimme Zeit. Also
ja, man muss auch mal dazu sagen, dass wir das ganze Adoptionsverfahren heimlich gemacht haben. Also wir haben niemandem etwas davon gesagt. Wir haben das ganz alleine für uns gemacht. Und also um es mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen, ich hatte meinen Termin am 4.7. und Rebecca am 5.7. Und wir haben dann Mitte August dieses Bedenklich bekommen und haben das dann mit uns rumgetragen. Und es ist dann ähnlich wie bei Flo und Micha nichts passiert und quasi dadurch, dass wir einen Monat vor den Wein bei der Untersuchung waren, ja auch noch ein bisschen länger. Und wir haben im Dezember unseren Familien dann Bescheid gegeben, also so zu Weihnachten, weil wir einfach nicht mehr konnten. Also wir konnten es einfach nicht mehr mit uns alleine rumschleppen und haben auch dann noch, ich glaube, 2, 3, 4 Wochen irgendwie, also wir haben das ganze Thema erst im Januar erfahren. Also wir haben, es war auch immer so ein bisschen ein, ja, vielleicht liegt es ja doch daran, dass sie mit 14 Mal beim Psychologen waren und Rebecca hat so einen kleinen, aber nicht besonders schlimmen Herzfehler. Vielleicht liegt es am Herzfehler. Also es wurde halt auch immer so ein bisschen uns Hoffnung eigentlich gegeben, kann man sagen, weil natürlich die Adoptionsvermittlung auch erstmal nicht so ganz, ihr war das auch erstmal nicht so ganz klar, woran es denn wirklich liegt. Und sie hat immer versucht, uns so ein bisschen zu besänftigen und naja, es wird schon und es wird schon und es wird schon. Und wir haben halt auch immer in unserer Bubble gedacht, naja, das kann ja nicht sein, dass es nur an unserer Homosexualität liegt. Und deswegen hat sich das bei uns alles sehr lange hingezogen, weil wir vielleicht auch immer so ein bisschen das nicht hinterfragt haben. Und ja, also wie gesagt, im Januar, also das waren ja dann schon ein paar Monate vergangen, kam halt dann einfach raus, dass es aufgrund der Homophobie der Amtsärzte ist. Also dieser zwei. Also die kommissarische Leitung hat ja da dieses Gespräch geführt, wo sie das ja dann wohl gegenüber der Adoptionsvermittlerin auch gesagt hat. Und genau, somit konnten sie es uns ja dann auch sagen, dass es wirklich daran liegt. Und dass es,
genau, wir körperlich aber gesund sein, ja, genau. Und bei uns keinerlei Bedenken gibt, also sowohl körperlich als auch geistig und psychologisch gibt es da keinerlei Bedenken.
Ja, wobei wir das nicht genau wissen, weil wir ja nie eine Stellungnahme
genau, haben. Genau, wir haben ja nie eine Stellungnahme, aber sie hat uns versichert, dass es daran nicht liegen kann. Also, ja, genau.
Aber schon sehr ungewisse Zeit. Es waren immer sehr viele Nachfragen und haben Sie was gehört? Und nein, leider nicht. Und es tut mir leid. Und ich frage nochmal nach und schreiben Sie nochmal selber an das Gesundheitsamt. Und also es war ein ewiges hin und her und dann war auch die Adoptionsvermittlung immer bei Gesprächen und dann haben wir uns immer ganz viel davon erhofft, dann hat sie uns angerufen, es ist doch nichts mehr rumgekommen, also es war eine sehr nervenaufreibende, lange, ungewisse Zeit, ja.
Ja, das klingt total zermürbend, weil es so lange war und weil es ja auch um eure Gesundheit ging. Also wenn man dann selber so die Bedenken hat, dass vielleicht wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist, das stelle ich mir ganz schrecklich vor und es ist natürlich auch eine große Bürde, die ihr euch da selber gegeben habt, dass ihr das mit niemandem geteilt habt. Ne? Also wenn man da jetzt schon Kontakte gehabt hätte oder Menschen, denen man sich anvertrauen kann, denke ich, wäre es vielleicht nochmal einfacher gewesen, dem Ganzen auch so Raum zu geben und das Ganze einzuordnen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dann kam raus, dass es offensichtlich Homophobie ist, denn ihr zwei Paare hier, ihr vier Personen, ihr seid nicht die einzigen in Wiesbaden, denen das passiert ist, sondern es sind insgesamt vier gleichgeschlechtliche Paare, die nach so einer, ich mache wieder so Anführungszeichen, nach so einer Gesundheitsuntersuchung dann als bedenklich eingestuft wurden und somit nicht die Chance haben, direkt ein Kind zu adoptieren. Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Wie ist das Ganze, wie ist der Ballon geplatzt? Also die Bombe meine ich, nicht der Ballon. Wie ist die Bombe geplatzt?
Wir hatten dann im Dezember das Gespräch mit der kommissarischen Leitung des Gesundheitsamtes, wo dann halt der Amtsarzt hätte auch mit dabei sein müssen, aber seine Teilnahme verweigert hatte. Und ich hatte ja schon vorher, wie gesagt, direkt nach der Untersuchung, ein recht ungutes Gefühl. Ich habe gedacht, da liegt irgendwo der Wurm drin, da werden uns Steine in den Weg gelegt und ähnliches. Ja, dann waren wir halt eben beim Gesundheitsamt und dann hat man das erste Mal die Blutwerte und die Urinwerte gesehen und siehe da, alles im grünen Bereich. Es gab jetzt den ein oder anderen Wert, der war dann halt eben eher Richtung gelber Bereich, aber das sind halt eben diese typischen statistischen Schwankungen, die es halt eben gibt. Und das heißt, es konnte nicht an irgendwelchen körperlichen Sachen sein, es konnten keine Suchterkrankungen sein oder ähnliches. Ja, dann hatte uns entsprechend die Leitung halt eben erwähnt, dass unser Amtsarzt sein mündliches Bedenken nicht aufgrund von irgendeiner objektiven Diagnostik gefasst hat, sondern einer voreingenommenen Einstellung gegenüber homosexuellen Paaren. Er verwies auf irgendwelche dubiosen Studien, die angeblich beweisen sollen, dass Kinder unter Homosexuellen es schlechter geht als unter Heterosexuellen. Ich kenne diese Studien, die sind halt eben publiziert von irgendwelchen religiösen Thinktanks. Das ist dasselbe wie der Kreationismus, der beweisen will, dass die Erde 6000 Jahre alt ist, also sowas. Und da haben wir es halt eben dann irgendwie mündlich erfahren.
So, ich stelle mir das vor, wenn ihr das jetzt erfahrt. Da muss doch die Wut in euch hochgekocht sein. Was ist da in euch vorgegangen und was habt ihr dann unternommen als nächstes?
Wütend ist vielleicht das falsche Wort. Also wir hatten uns ziemlich viel von dem Gespräch erhofft, weil das für uns ja wirklich das erste Mal der Moment war, wo wir Klarheit bekommen haben. Und wir saßen einfach nur da. Wir waren sehr überrascht, dass sowas heutzutage überhaupt noch so stattfindet, dass man sowas überhaupt zulässt. Und wie gesagt, mit den Verweisen auf die Studie, das sind US-Studien von 2004. Wir leben jetzt momentan im Jahr 2023. So Studien sind teilweise nach 2-3 Jahren veraltet. Es kommen neue Kenntnisse in Umlauf und dann gilt diese Studie teilweise nicht mehr. Wir waren einfach nur entsetzt und haben uns eigentlich noch mehr bestätigt darin gesehen, was wir eigentlich vorher schon angenommen hatten. Und durch die kommissarische Amtsleitung wurde uns unter anderem gesagt, dass sie innerhalb dieser Dokumente kaum irgendwelche Notizen, Mitschriften oder sonst was sieht. Und unsere Blutwerte unsere Blut- und Urinwerte lagen eigentlich alle in einem grünen Bereich. Man hatte halt gesehen, dass wir nüchtern zu der Untersuchung gekommen sind. Im Endeffekt hatte Micha einen Leberwert, der nicht ganz so gut war. Der ist im Nachhinein jetzt auch nochmal von der Hausärztin kontrolliert worden. Das heißt, wir haben uns auch wirklich nochmal bei den Hausärzten gemeldet. Man überlegt sich dann halt wirklich, wo kann man jetzt nachfragen, wo kann man sich Hilfe nehmen? Wie können wir dieses Gutachten irgendwie anfechten? Weil offiziell ist das ein offizielles Amtsgutachten, was bei uns in den Akten drinne steht, wenn es denn überhaupt bei uns existiert. Weil wie gesagt, wenn mündlich Bedenken geäußert werden, weiß ich nicht, ob dieses Gutachten überhaupt juristisch irgendwas standhält.
Und habt ihr jetzt konkrete Schritte eingeleitet? Also ihr seid da jetzt ja wirklich in einer schwierigen Position, weil, wie du es schon gerade gesagt hast, das ist ja schon was Offizielles, ne? Ob es jetzt irgendwo wirklich in euren Akten vermerkt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dennoch ist es für euch doch jetzt irgendwie schwierig, das Ganze anzufechten. Was konntet ihr unternehmen oder was habt ihr unternommen?
Also das Gutachten ist raus. Nee, es ist ja nicht raus, es ist ja das Problem. Also das Gutachten gibt es nicht. Es wurde ganz oft angefordert, aber es wurde einfach nie erstellt. Zumindest nicht für uns vier. Also es gibt ein Paar, was eins bekommen hat, aber das war sowas von schlecht, dass sie sich wahrscheinlich auch gewünscht hätten, sie hätten lieber noch keins bekommen. Ja gut, wir haben tatsächlich wirklich nichts gemacht. Also wir mussten uns da komplett auf andere Menschen verlassen. Wir haben, ich muss es mal sortieren, es ist so viel passiert jetzt die letzten Tage. Das war so, dass im Gesundheitsamt intern schon relativ viel passiert ist. Wir haben uns, oder zum Beispiel Flo hat sich an verschiedene Menschen gewendet in Wiesbaden, die dann auch was bewegen konnten, wovon wir aber nichts mitbekommen haben. Also das war ganz schlechte Kommunikation. Wir haben ganz wenig erfahren. Es waren immer Wochen und Wochen und Wochen, in denen wir nichts erfahren haben. Aber es wurde uns vor einer längeren Zeit dann schon in Aussicht gestellt, dass es ein zweites Gutachten geben soll. Aber dafür musste dann erstmal ein unabhängiger Gutachter gefunden werden und der musste sich dann melden und der hatte dann noch ein paar Fragen und also alles immer über Wochen verteilt. Mittlerweile haben wir dieses Zweitgutachten angeboten bekommen. Wir haben noch keine Termine, aber wir haben jetzt alle schon mal mit dem Gutachter telefoniert und sind da jetzt dran. Es ist natürlich alles so ein bisschen ärgerlich, weil es ist jetzt alles nochmal auch ein zeitlicher Aufwand für uns. Wir müssen alle möglichen Dokumente nochmal anfordern, was halt einfach doof ist oder sinnlos ist, weil wir es ja einfach schon mal gemacht haben und ja auch eigentlich alles in Ordnung war. Also ich nehme natürlich gerne den ganzen Aufwand in Kauf, aber er ist halt einfach total unnötig. Und das ist so das, was also jetzt der aktuelle Stand der Dinge quasi ist mit uns und unseren Gutachten. Und ansonsten haben wir uns halt dann an die Presse gewendet und die Presse hat natürlich jetzt auch nochmal sehr, sehr viel bewirkt oder zumindest sehr viel Aufmerksamkeit bewirkt.
Wie sieht es denn mit dem Homophobie-Vorwurf aus? Konntet ihr da gegen diese Person irgendwie Beschwerde einlegen oder sowas? So eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder so gibt es doch auch. Also konntet ihr wirklich denen ein bisschen zumindest ans Bein pinkeln, um mal beim Urintest zu bleiben?
Bei uns war es am Anfang so, dass die kommissarische Amtsleitung den Ärzten jeweils eine Frist auferlegt hatte. Nachdem bei uns zum Beispiel beide Fristen nicht eingehalten wurden, ist man dann intern den nächsten Schritt gegangen und hat eine Dienstanweisung gemacht, damit dieses Gutachten noch geschrieben wird. Die sind aber leider alle ignoriert worden. Lediglich eins der jetzt nicht anwesenden Paare hatte, wie schon erwähnt, dann wirklich Glück, nachdem sie, glaube ich, mit einem Anwalt gedroht haben, dass dieses Gutachten geschrieben wurde, was jetzt, wie erwähnt, nicht gut ausgefallen ist. Und im Endeffekt, wir haben dann wirklich unsere Finger überall ausgestreckt und haben uns wirklich informiert, wer könnte uns helfen. Wir waren bei der Antidiskriminierungsstelle. Wir hatten zwischendurch eine Rechtsberatung wirklich an der Hand, die immer wieder gesagt hat, haltet noch ein bisschen die Füße still, seid freundlich, ihr seid in einer Situation, in der ihr gerne was haben möchtet. Also versucht da so ein bisschen drauf einzugehen. Im Endeffekt haben wir uns dann wirklich entschieden, eine Dienstaufsichtsbeschwerde aufzusetzen. Und eigentlich hat der Marc, der jetzt hier nicht anwesend ist, hat das Ganze ins Rollen gebracht und wir haben uns dann wirklich an verschiedenen Stellen gemeldet. Irgendwann mal hat man sich dann auch online ausgetauscht, hat Erfahrungen geteilt und hat sich dann wirklich gefunden und wir sind jetzt wirklich dabei, gemeinsam an dieser Sache anzupacken, uns gegenseitig zu helfen und wie gesagt, das Resultat wäre jetzt dieses Zweitgutachten, was uns angeboten wird, worauf wir natürlich gerne eingehen würden. Ich sage es aber ganz ehrlich, falls es intern nicht zu irgendwelchen Schritten kommen sollte, werden wir auch nochmal persönlich die Ärztekammer zum Beispiel einschalten und da auch nochmal eine Aufsichtsbeschwerde abgeben und unsere Sachen mitteilen.
Super, Ja, also find ich ganz, ganz toll erstmal, dass ihr euch als Gang formiert, ne, die Wiesbadener Homo-Gang, ne, sozusagen. Also dass ihr vier Paare euch gefunden habt und gemeinsam dem jetzt entgegentretet, aber vor allem auch, dass ihr euch das nicht gefallen lasst. Ne? Also ich finde, das ist ja immer schwierig. Also auch wenn dann so eine Beratungsstelle sagt, ne, haltet mal ein bisschen die Füße still und so, es stimmt ja, ne? Ihr wollt natürlich etwas und da will man natürlich jetzt nicht im ganz großen Streit da irgendwie eskalieren. Aber dennoch, also Homophobie ist sowas von 2004 oder von wann auch immer die Studie war. Ne? Also bitte, das braucht sich niemand gefallen lassen. Und ich finde es sehr gut, dass ihr da Standing und Mut beweist.
Genau, vielleicht auch nochmal Zusatz. Der Arzt kann ja seine Meinung haben. Das ist so, das wird man auch nicht ändern. Aber sein Job ist es, zu begutachten, gesund, krank, Drogenkonsum oder ähnliches. Wenn das nicht vorliegt, muss das Gutachten nach diesen Kriterien bewertet werden. Und er darf nicht in die Rolle schlüpfen eines Richters, der halt eben über unser Lebensschicksal entscheidet. Weil das ist letzten Endes die Aufgabe der Adoptionsvermittlung, die uns regelmäßig getroffen hat, mit der wir uns regelmäßig ausgetauscht haben. Und das kann man nicht in einem 10 Minuten pseudopsychologischen Gespräch begutachten.
Ich wollte mal sagen, dass wir uns prinzipiell bei diesem ganzen Adoptionsverfahren sehr wohl gefühlt haben. Also wir hatten wirklich wunderschöne Termine mit der Adoptionsvermittlung. Die Dame ist uns sehr ans Herz gewachsen. Die war nie wertend, urteilend, im Gegenteil. Also sie hat uns immer bestärkt. Und wir haben auch immer zu uns gesagt, also irgendwas stimmt hier nicht, weil das läuft einfach viel zu gut. Wir haben uns das einfach viel, viel schlimmer vorgestellt mit dem ganzen Adoptionsprozess. Also wirklich, da hatten wir so ein großes Glück und ich glaube, wir hatten auch so ein großes Glück, dass wir überhaupt diese Dame hatten, weil diese Dame halt einfach auch nicht locker gelassen hat und immer und immer und immer wieder nachgefragt hat und wirklich...
Auch jetzt noch halt
hinter genau, uns steht. Genau, also die steht hinter uns und ja. Ich meine, die weiß mittlerweile natürlich, was auch alles abgeht, so ein bisschen. Ne? Also wir haben ihr das ja auch immer so ein bisschen dann mitgeteilt und die ist auch einfach sehr interessiert noch an uns Vieren quasi. Ja. Wir sind ja auch alle noch nicht abgeschlossen, also noch nicht überprüfte Adoptionseltern. Und das ist natürlich dann von einem Gesundheitsamt in einer Stadt, die sich auch eigentlich sehr viel mit Regenbogenflaggen schmückt, passiert. Das hätten wir halt alle nicht erwartet. Aber ich möchte wirklich nochmal erwähnen, dass da keiner Angst haben muss vor dem Adoptionsprozess selber in Wiesbaden, weil der war einfach wirklich wunderschön und ja.
Genau, die Zusammenarbeit wurde jetzt auch beendet mit dem Gesundheitsamt. Genau. Ja, aber Adoptionsvermittlung genau. Macht jetzt andere ärztliche Untersuchungen über die Hausärzte oder sonst irgendwie. Genau, welche Gesundheitsämter, ja genau, das wissen wir nicht genau, aber sie hat die Zusammenarbeit beendet und von daher wollen wir da auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass das für die Nachkömmlinge vielleicht nicht so schwierig wird. Genau. Also hoffentlich. Und deswegen setzen wir uns dafür jetzt auch ein und wollen da als Team wirklich
als Gang.
Ja, als Homo-Gang wirklich vorantreten. Und deswegen nochmal für alle, also wir wollen da wirklich jetzt was bewegen und sind da jetzt auch mit der Presse ganz hoch und genau.
Schön, dass ihr das abschließend nochmal gesagt habt. So können wir nämlich mit die HörerInnen mit einem guten Gefühl aus dieser Episode entlassen. Und ihr habt gesehen, meine Katze, die räumt hier schon jetzt hier das Mikrofon ab. Deswegen würde ich einfach nochmal so in die Runde fragen, gibt es noch etwas, was ihr gerne ergänzen wollt?
Also ich würde gerne noch was hinzufügen. Also ich habe ja immer das Gefühl, negative Eindrücke bleiben länger vorhanden. Die prägen sich leider stärker ein. Aber im Endeffekt haben wir für diese zwei unpassenden Amtsärzte so viele Leute jetzt im Prozess gehabt, die uns im Nachhinein auch helfen, Unterstützung angeboten haben und auch für uns da sind, dass man wirklich sagen muss, auf einen Idioten kommen mindestens 10 hilfreiche, freundliche, nette Leute, die es wirklich gut mit einem meinen.
Ja, es hätte ja auch sein können, dass die Leute einfach sagen, ey, da habt ihr halt Pech, dann gebärt halt ein Kind, geht ins Ausland, macht halt was, ist mir egal. Ja, und ich finde es einfach wunderschön zu wissen, dass so viele Leute hinter einem stehen und dass einem einfach die Plattform gegeben wird, für dieses Thema jetzt auch zu kämpfen und einzustehen.
Sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht. Ja, das finde ich auch. Und ich finde, man kann über die queere Community ja meckern, wie man will. viel, wenn es drauf ankommt, halten wir aus meiner Sicht sehr gut zusammen. Und ja, ich freue mich, dass ich mit dieser Episode zumindest einen kleinen Beitrag leisten durfte, um euch auch noch eine Plattform zu bieten. Und ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich, dass ihr so detailliert und ja, ehrlich eure Geschichten erzählt habt. Und natürlich drücke ich euch die Daumen und ich bleibe dran. Also ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Und ich wünsche euch und auch allen anderen, meine Katze reißt hier das Studio ab. Es ist wirklich ein, also Haustiere sind mal. Habt ihr Haustiere, Leute? Nein, nein, gut, gut. Besser ist das. Ich wünsche euch und vielen anderen Menschen mit Kinderwunsch, dass wir ganz viele queere Familien mit Kindern gründen werden und die die Welt und die Welt der Familien bunter machen, vielfältiger machen. Und ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr bald nicht zu zweit bei euch zu Hause sitzt, sondern zu dritt, zu viert, wie viele auch immer. Und bald viele glückliche Kinder euer Leben bereichern, denn Leben mit Kindern ist toll. Also ich werde euch ein Stückchen weiter begleiten und im Auge behalten und danke euch sehr, dass ihr heute da wart. Macht's gut.